Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, bei dem die meisten Menschen wahrscheinlich erstmal aufhorchen, nämlich das PR-Problem des Weltraums. Mein Name ist Beatrix Thaar und unser heutiger Gast will genau dieses PR-Problem des Weltraums angehen. Ich freue mich sehr, Claudia Michel bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Claudia ist Managerin für Kommunikation und Marketing bei Munich Aerospace. Mit ihr sprechen wir heute über die kommunikativen Herausforderungen der Luft- und Raumfahrt und erfahren, wie die Technologien dieser Branche oft unbemerkt unseren Alltag prägen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir, liebe Claudia. Herzlich willkommen im News Aktuell Podcast.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Und ein ebenso herzliches Willkommen geht an meinen heutigen Co-Host Marissa Neureiter. Schön, liebe Marissa, dass du heute gemeinsam mit mir diese Folge moderierst.
Danke, Bea, und auch von mir ein herzliches Hallo an Claudia. Schön, auch wieder dabei sein zu können heute. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben ja ein sehr spannendes Thema im Gepäck mit dabei und auch einige wichtige Punkte, über die es sich wirklich lohnt, auch öfters mal zu kommunizieren.
Genau. Ja, Claudia, bevor wir jetzt dann auch wirklich in dieses äußerst spannende Thema Luft- und Raumfahrtkommunikation einsteigen werden, ganz kurz nochmal ein Blick auf dich als Person. Du bist ja gebürtige Österreicherin und warst zu Anfang deiner Karriere als Redakteurin beim ORF, also beim österreichischen Rundfunk, und auch danach in der Pressestelle der Wirtschaftskammer Tirol. Dann hast du ja so circa 12 Jahre bei Serviceplan gearbeitet und seit dem 1. April letzten Jahres bist du nun bei Munich Aerospace, dem bayerischen Forschungsnetzwerk für die Luft- und Raumfahrt. Magst du uns mal erzählen, wie es zu diesem Wechsel kam, also von doch vielen Jahren Agentur hin zu einem Forschungsnetzwerk?
Genau, sehr gerne. Also der Wechsel ist tatsächlich für mich selbst rückblickend fast auch noch überraschend, weil ich mir, glaube ich, selbst vor einem Jahr noch nicht gedacht hatte, dass ich da lande, wo ich sprichwörtlich gelandet bin. Ja, Luft- und Raumfahrt landen, das passt ja ganz gut zusammen. Also der langen Rede kurzer Sinn, ich habe mich vor circa einem Jahr auf die Stelle beworben und dann ging das sehr schnell. Aber um noch mal ein bisschen auszuholen, es ist richtig, ich habe eigentlich meine ersten beruflichen Schritte als Journalistin, Redakteurin getätigt, beim ORF Tirol in der Programmredaktion Radiobeiträge gestaltet, habe dann auch damals das Assessment Center in Wien absolviert mit Sprecherausbildung und Mikrofontest und allem, was dazugehört, und wäre eigentlich tatsächlich auch Journalistin geblieben. Ich finde es nach wie vor einen wahnsinnig tollen, schönen Beruf, wenngleich sich natürlich die Rahmenbedingungen sehr, sehr stark gewandelt haben. Thema Unabhängigkeit von Medien und so weiter, aber das, glaube ich, führt jetzt zu weit. Es war dann nur so, dass schon damals es wahnsinnig schwierig war, eine Festanstellung in dem Bereich zu bekommen, und in Tirol war es jetzt sowieso etwas begrenzt, nicht wahnsinnig viele Medien. Und ich habe mir dann einfach überlegt, okay, Kommunikation ist meine Leidenschaft, schreiben, kommunizieren, und bin dann einfach auf den Bereich Unternehmenskommunikation gekommen. Und schon in der Pressestelle der Wirtschaftskammer Tirol, wo ich dann eben angefangen habe, war dann quasi 50-50. Zum einen war ich als Redakteurin tätig, weil wir eine Wirtschaftszeitung herausgegeben haben, die Tiroler Wirtschaft, die an alle 40.000 Tiroler Unternehmen ging alle 2 Wochen, und die anderen 50% dann Öffentlichkeitsarbeit für die Wirtschaftskammer Tirol sozusagen. Und dann hätte ich da wahrscheinlich auch in Rente gehen können. Also das sind dann doch so, Wirtschaftskammer sind dann doch relativ stabile Arbeitgeber, und ich glaube, meine Eltern hätte es auch gefreut. Aber ich wollte dann irgendwie noch mehr und größer, und dann war der Blick nach München relativ naheliegend, weil es von Innsbruck nach München ja doch gerade nur mal 2 Stunden sind und mein Bruder lebte schon hier. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt bewirbst dich als kleine Tirolerin einfach mal, und bin dann ja in der Presseabteilung oder im Corporate Communications Team der Serviceplan-Gruppe gelandet, und das war damals noch relativ überschaubar. Wir waren damals zu dritt und auch die Agentur war noch, sage ich jetzt mal, eher mittelständisch aufgebaut oder strukturiert. Mittlerweile, wie vielleicht einige Hörer dieses Podcasts wissen, weil sie aus der Branche stammen, ist Serviceplan ja wirklich international, global aufgestellt und sehr, sehr groß. Und das war auch wahnsinnig spannend. Also ich bin dann da einfach auch hängen geblieben, wirklich viele Jahre, weil es einfach immer spannend war. Zwar natürlich auch, wie man es aus der Agentur kennt, sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr wirklich eine extrem hohe Geschwindigkeit, aber immer wahnsinnig spannend und von den Leuten her super. Und genau, ich bin dann wirklich da geblieben, bis ich schwanger wurde mit 35 und habe wahnsinnig viel lernen und gestalten und mitentwickeln dürfen. Das war wirklich eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und dann kam, ja, wie es halt so oft ist, so ein bisschen der Bruch mit der Familienzeit. Und ich hätte natürlich dann wieder bei Serviceplan einsteigen können. Nur hatte sich meine Abteilung komplett verändert. Die Rahmenbedingungen hatten sich komplett verändert. Und über mehrere Umwege ergab es sich dann einfach so, dass ich gesagt habe, nee, da muss noch mal was anderes her und ich möchte noch mal was anderes machen und habe mich dann tatsächlich einfach beworben. Und eine Teilzeitstelle zu finden ist ja jetzt auch nicht das Allereinfachste, wie wir alle wissen. Ja, und da war dann diese Stelle Munich Aerospace ausgeschrieben, wo eben explizit dabei stand, dass Teilzeit möglich ist. Forschungsnetzwerk fand ich super spannend, das Thema auch. Und es stand auch in der Stellenbeschreibung drin, dass man nicht aus der Branche kommen muss. Das heißt, Quereinsteiger willkommen. Das hat mich dann motiviert, mich zu bewerben. Und das erste Vorstellungsgespräch hat dann auch, ja, gezeigt, dass es hieß, das lernst du alles inhaltlich. Wichtig ist, dass du das Handwerkszeug kannst, dass du Kommunikation und Marketing verstehst. Und das passte dann einfach rundum auch auf menschlicher Ebene so gut, dass das dann relativ schnell ging mit der Stellenzusage.
Ja, also ich glaube, das ist ja manchmal sogar ein Vorteil, wenn man branchenfremd ist. Aber eben, wie du sagtest, das Handwerk, die Kommunikation, das Marketing, das Handwerk gelernt hat und dann eben diese Übersetzungsleistung, ja, die man dann je nach Branche einfach tun muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich trotzdem dich, gerade was das Thema, ne, das ja doch recht technologielastig betrifft, schon ein bisschen am Anfang knabbern musstest oder gar nicht?
Doch, absolut. Also gar keine Frage. Wir kommunizieren ja vorwiegend auf Englisch. Unser Hauptkanal ist LinkedIn und da sind wir eben komplett Englisch. Und dann war es natürlich schon so, ich habe dann so natürlich auch für die Vorbereitung des Gesprächs die ganzen Posts gelesen, die meine Kollegin, die jetzt auch nach wie vor im Team ist, aber die jetzt andere Aufgaben übernommen hat, die Kollegin eben da so immer gestaltet hatte. Und ich habe mir gedacht so, wow, also zum einen würde ich das auf Deutsch teilweise schon, also ist es schon auf Deutsch ein ganz, ganz neues Terrain und dann noch auf Englisch. Also auf jeden Fall, also da musste ich mich annähern. Aber ich glaube, der wahnsinnig große Vorteil war einfach, dass mir da einfach Vertrauen entgegengebracht wurde und dass die Erwartung nicht war, du musst jetzt von Tag 1 da komplett in den Themen drin sein und das alles perfekt machen, sondern ich konnte ständig rückfragen. Ich habe totalen Support im ganzen Team erhalten und mein Chef hat einfach auch immer gesagt, das lernst du alles, also passt schon so ungefähr. Und von daher, glaube ich, war das wirklich so die große Unterstützung einfach, dass einem das Vertrauen dass mir das Vertrauen entgegengebracht wurde und dass da kein enormer Druck jetzt aufgebaut wurde von Tag 1.
Was auch eine sehr positive Erfahrung dann ist, anzukommen, sich einzufinden, die Kollegen besser kennenzulernen, dich in das Thema einzuarbeiten und dich wahrscheinlich auch in das Unternehmen einzuarbeiten, über das wir
ganz genau. Ja, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an, weil das Unternehmen, also ja, wir sind ja ein Verein. Wir sind primär vom Bayerischen Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Und das sind schon ganz andere Strukturen als jetzt in der Privatwirtschaft. Ja, ich war viele Jahre bei Serviceplan, privates Unternehmen, ausfertig. Ja, du hast draußen den Wettbewerb und du bist selber in dem Unternehmen und that's it. Und hier ist es jetzt so, dass das ist eine ganz andere Landschaft. Wir haben Forschungseinrichtungen, mit denen wir interagieren. Wir interagieren mit der Industrie. Wir haben Professoren, Studenten. Also es ist einfach so eine ganz andere Welt. Und das war wirklich super spannend für mich. Jetzt bin ich es langsam ja schon gewohnt. Aber anfänglich, ich hatte dann auch echt immer total Respekt, ja, mit den Professoren irgendwie zu kommunizieren oder ja, es ist einfach eine ganz andere Welt, aber super spannend.
Wenn wir jetzt ein bisschen noch genauer auf Munich Aerospace schauen, du hast es gerade angesprochen, ihr seid ja ein Verein. Auf eurer Website habt ihr das so beschrieben, Wissenschaft und Talent sowie Wirtschaft und Politik vernetzt ihr als Verein, um eben die Luft- und Raumfahrt in Bayern strategisch weiterzuentwickeln und als Innovationsstandort zu stärken. So, klingt jetzt mal erstmal sehr abstrakt. Aber vielleicht kannst du uns das so ein bisschen abholen und auch die Hörerinnen und Hörer nochmal so mit einem Satz oder ein, zwei Sätzen, wenn man dich fragt, wo arbeitest du, was machst du, was macht Munich Aerospace?
Sehr, sehr gerne. Genau, Forschungsnetzwerk. Als ich das da gelesen hatte in der Stellenausschreibung, konnte ich mir jetzt auch nur ansatzweise etwas drunter vorstellen. Das ist so, uns gibt es seit 15 Jahren und wir sind eben rechtlich gesehen ein Verein. Geben tut es uns deshalb, weil eben vor ziemlich genau 15 Jahren hat man gemerkt, sowohl in der Forschung als auch an den Unis als auch in der Politik, dass die Forschung nicht wirklich weiß, was macht die Industrie? Und die Industrie weiß vielleicht gar nicht unbedingt, was macht die Forschung. Und schon vor 15 Jahren, gerade in der Luft- und Raumfahrt, merkte man dann, es braucht da eine Art von Vernetzung, von strategischer Vernetzung innerhalb der bayerischen Großforschung, aber auch in Richtung Industrie und umgekehrt. Und aus diesem Grund wurde eben Munich Aerospace ins Leben gerufen. Anfänglich noch relativ klein. Ich glaube, das waren zwei, drei Leute. Mittlerweile sind wir 10 Leute. Und unsere Aufgabe ist es eben, um es kurz zu sagen, Forschung und Industrie zusammenzubringen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass innerhalb der bayerischen Großforschung Austausch stattfindet, aber eben auch in Richtung Industrie, in Richtung Unternehmen, sei das ein Airbus, sei das Rohde und Schwarz, sei das Hensoldt und so weiter und so fort, als eben auch dann wieder in die andere Richtung. Und man kann es vielleicht noch, es ist, ich weiß, es ist viel Info, aber es gehört ein Stück weit dazu. Wir haben 4 Mitglieder und diese 4 Mitglieder sind die Technische Universität München, das DLR, das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Universität der Bundeswehr München und das Bauhaus Luftfahrt, das ist ein Think Tank. Das heißt, es sind 4 Mitglieder und das sind alles Forschungseinrichtungen. Und das sind genau die, die wir quasi untereinander vernetzen und dann aber auch eben in Richtung Industrie und andersrum.
Und zusätzlich werdet ihr ja auch noch vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert. Das heißt, ihr arbeitet generell auch gar nicht verkaufsorientiert. Wenn du jetzt auf deine Arbeit guckst, welche Vor- und Nachteile ergeben sich für dich denn daraus, dass ihr gegenüber anderen wirtschaftlichen Unternehmen eben nicht verkaufsorientiert arbeiten könnt?
Genau, also wir arbeiten nicht verkaufsorientiert, wir folgen in dem Sinn keine kommerziellen Ziele. Es ist aber sehr wohl so, dass wir auch einen gewissen Druck haben. Wir sind immer auf 4 Jahre finanziert. Und da wird sehr genau geschaut seitens des Ministeriums, also Gott sei Dank sage ich, was passiert mit den Geldern, wie gehen die Projekte voran, da kriegen wir ganz genaue Vorgaben, was macht Sinn, was braucht die Industrie, was braucht die Forschung. Also mein Chef, der Dr. Lehrmann, der ist da wöchentlich, also permanent im Austausch mit den zuständigen Personen beim Ministerium und da herrscht wirklich ein ganz fokussierter Austausch und da wird immer genau geschaut, was machen wir, warum machen wir es und genau, das ist so ein bisschen unser Ziel. Aber natürlich eben ist es nicht mit Privatwirtschaft vergleichbar, wo wir jetzt schauen müssen, dass wir unsere Produkte in möglichst hoher Stückzahl verkaufen. Aber wir haben eben auf jeden Fall, also definitiv Ziele und Vorgaben, die wir erreichen müssen, damit wir dann hoffentlich auch weiter gefördert werden. Also die aktuelle Förderperiode endet Ende 28. Solange geht auch mein Vertrag, also unser aller Vertrag. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade jetzt in dem Bereich das Forschungsnetzwerk weiter bestehen wird, ist, sage ich mal, relativ hoch. Aber wir arbeiten natürlich auch dafür und daran.
Aber es wirkt sich doch bestimmt auch gerade auf deinem Bereich die Kommunikation nach außen aus. Also sprich, die Tatsache, dass ihr eben auch verpflichtet seid, dem Wirtschaftsministerium gegenüber und nicht verkaufsorientiert arbeitet. Wie sieht deine Kommunikation nach außen aus? Also wie fließt das bei dir ein?
Ja, also ich sag mal, den größten Unterschied jetzt zur Privatwirtschaft merke ich tatsächlich daran, oder merke ich am Kontakt oder am Austausch mit den Journalisten. Es ist nämlich so, dass wir unabhängig sind. Also das kann man einfach sagen. Wir sind vom Ministerium gefördert und da hat man wirklich einen ganz, ganz großen Vorteil. Das wird wahrscheinlich jeder, der jetzt diese Folge anhört, bestätigen können. Wenn du natürlich aus der Privatwirtschaft kommst, vom Unternehmen, dann hast du natürlich immer dieses Werbliche, wenn du an die Journalisten herantrittst und ja, wollt ihr nicht da berichten, wollt ihr dort berichten. Und das ist wirklich ein toller Vorteil, der für mich natürlich super angenehm ist, dass wir als unabhängig gelten, weil wir es halt auch sind. Und dass das ja natürlich ein großer Vorteil ist, dass wir da keine kommerziellen Ziele verfolgen. Und ich habe jetzt, als ich begonnen habe, einen Presseverteiler aufzubauen und Kontakte zu Journalisten aufzubauen, habe ich wirklich durch die Bank wahnsinnig positive Rückmeldungen bekommen. Oh, spannend, ah, okay, toll. Und natürlich ist es zum einen sicherlich auch dem Thema geschuldet, weil wir halt jetzt nicht der 500. Kosmetikunternehmer sind, sondern halt Luft- und Raumfahrt, was, glaube ich, eben momentan einfach auch wirklich so ein bisschen Aufwind oder einen relativ starken Aufwind erfährt. Zum einen sicher dem Thema geschuldet, zum anderen eben aber auch unserer Unabhängigkeit.
Dann steigen wir doch jetzt mal ein bisschen konkreter, noch konkreter in die Kommunikation und deine Rolle beim Munich Aerospace ein. Du hattest uns ja im Vorgespräch gesagt, und ich glaube, das liegt dir auch so ein bisschen jetzt am Herzen und das treibt dich auch an, dass Space, Weltraum, ein PR-Problem hat. Ne? Also das ist eine ganz klare Aussage und deswegen würde ich jetzt gerne mal wissen, warum hat denn Space ein PR-Problem deiner Meinung nach? Und warum ist es deswegen auch umso wichtiger, hier eine Awareness für die Branche zu schaffen über die Kommunikation?
Gerne. Also das Interessante ist ja wirklich, ich bin wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, ich selbst, dass Space ein PR-Problem hat, weil ich bis zu meinem Einstieg bei Munich Aerospace wirklich kaum wusste, was denn hinter Luft- und Raumfahrt steckt. Natürlich, Luftfahrt weiß man, ja, so. Aber ich glaube, man weiß auch zum Beispiel gar nicht, was da alles hinter den Kulissen passiert, woran da alles geforscht wird. Ja, das ganze Thema Green Aviation, wie man sich unter dem Namen vorstellen kann, also nachhaltigeres Fliegen, CO2-Reduktion. Die EU hat sich ja das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2050 den internationalen Luftverkehr CO2-neutral oder eben ja emissionslos zu machen. Also da wird wahnsinnig viel geforscht an alternativen Antriebssystemen, an alternativen Triebstoffen. Also da passiert wahnsinnig viel. Und wer weiß davon? Also ich wusste es nicht. Und wenn ich so in meinem Freundeskreis rumfrage, dann kommt eigentlich auch sehr viel so, ah, interessant, ah, okay. Also das ganze Thema, im ganzen Thema Luftfahrt tut sich sehr viel und dann natürlich Raumfahrt sowieso. Also ich wusste halt gerade mal, klar, SpaceX, Elon Musk und ja, es gibt Satellitenfernsehen und ja klar, GPS, das hat auch irgendwie damit zu tun. Aber was da noch alles so reinspielt und wie viel eigentlich in unserem Alltag auch Weltraumtechnologie eine Rolle spielt, das war mir überhaupt nicht klar. Und wenn ich jetzt auch eben mit meinen Freunden und so spreche, ist es denen auch nicht klar. Und da sind wir beim Awareness-Problem. Dass einfach, man denkt bei Raumfahrt ganz oft natürlich an Star Trek und an die ISS und vielleicht ein paar Satelliten. Aber was da alles möglich ist, was da alles geschieht, das, glaube ich, ist ganz, ganz vielen Leuten nicht bewusst. Das geht ja schon bei den Finanzmärkten los. Ja, da gibt's diese Zeitstempel. Also ohne Satellitentechnologie würden die Finanzmärkte gar nicht funktionieren. Navigation haben wir eh schon besprochen. Dann gibt's wahnsinnig spannende Instrumente im Natur- und Katastrophenschutz. Also ich war da zum Beispiel mal auf einer Veranstaltung, da hat ein Start-up einen sehr interessanten Case präsentiert, die forschen an einer Satellitentechnologie, die Erdbeben noch wesentlich früher vorhersagen kann, als bislang, und zwar durch die Bewegung von Tieren. Tieren haben ganz andere Instinkte und anhand der Tierbewegungen kann dann viel frühzeitiger vorausgesagt werden, okay, da tut sich was in der Plattentektonik. Und das geht alles eben nur mit Satellitentechnologie. Oder ein anderes Unternehmen, das Mikrosender an Tieren anbringt und dann auch Tierbeobachtung, also das ganze Thema Earth Observation, Erdbeobachtung, super spannend.
Jetzt hast du ja schon so ein paar konkrete Beispiele genannt, die so auch auf unseren Alltag einfließen. Ne? Also Earth Observation, ja, ich glaube auch so das ganz normale Wetter, ne? Ohne die ganze Satellitentechnik.
Genau.
Wüssten wir ja auch nicht, wie das Wetter morgen wird, außer wir schauen mal so ein bisschen in den Himmel und studieren die Wolken, Umweltschutz, genau. Finanzmärkte, hattest du genannt. Ja, und es gibt ja dann trotzdem auch immer noch, so aus meiner Wahrnehmung heraus, immer wieder diese, ich sag's jetzt mal, Vorurteile gegenüber der Branche. Sie ist zu teuer, ne? Sie schadet eben auch der Umwelt, weil es wird eben sehr viel reingepumpt. Hast du dich damit auch schon auseinandergesetzt, jetzt in der kurzen Zeit, wo du da warst, also diese Kritikpunkte sozusagen, die gängigen, ein bisschen genauer dir anzuschauen und da auch zu überlegen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Damit bin ich natürlich auch ständig konfrontiert und gar keine Frage, es ist wahnsinnig teuer. Und ich glaube, das ist auch eben der Grund, warum da teilweise dann vielleicht auch seitens der Politik irgendwie noch Zurückhaltung herrschte oder herrscht. Ja, wenn man jetzt davon redet, dass vielleicht in 10, 20 Jahren am Mond Ressourcen oder Rohstoffe abgebaut werden könnten, die vielleicht gewisse Probleme auf unserer Erde lösen, dann sind es zwar eben zum jetzigen Zeitpunkt wahnsinnige Investitionen, aber langfristig gedacht ist halt die Frage, okay, wenn wir da jetzt nicht mitmachen als Deutsche, dann machen es halt die Amerikaner und die Chinesen. Also es ist so die Frage, was ist die Alternative, als jetzt da wirklich auch mit zu investieren. Aber natürlich, es ist wahnsinnig teuer und das Ergebnis ist halt nicht wahnsinnig schnell sichtbar, sondern vielleicht eben erst in 10, 15 Jahren. Und was jetzt die Kritik betrifft, ja, aber da kann ich auch dazu sagen, dass eben gerade da wahnsinnig viel geforscht wird. Wie kann der Flugverkehr klimafreundlicher werden, effizienter werden, wie zum Beispiel das ganze Thema Weltraumschrott, vielleicht sagt das dem einen oder anderen Hörer etwas. Man muss sich vorstellen, dass ja doch seit einigen Jahrzehnten da Dinge rausgeschossen werden, also Raketen, bekannterweise, die die Satelliten ins All bringen. Ja, das bleibt dann halt da oben. Und da wird einfach wahnsinnig viel geforscht, wie kann dieser Weltraumschrott einfach reduziert werden. Und da wird schon jetzt an eben Raumschiffen oder Spacecrafts ganz intensiv geforscht, die dann wieder zur Erde zurückkehren. Oder eine Trägerrakete, die jetzt einen Satelliten raufbringt, dass die halt auch wieder zur Erde zurückkehrt. Also da wird wahnsinnig viel geforscht.
Aber ich sehe schon, also ich glaube, weil, wie gesagt, PR-Problem Space, dass einfach da auf kommunikativer Ebene noch viel Luft nach oben ist. Tatsächlich hast du ja auch gemerkt, jetzt wo du in der Branche reingewachsen oder anfängst, in diese Branche reinzuwachsen. Und ihr habt ja auch viele verschiedene Stakeholder als Munich Aerospace, muss man ja auch sagen. Also weil Netzwerk, ne, in die Industrie, in die Forschung, aber auch innerhalb der Forschung gibt es nochmal verschiedenste Zielgruppen. Deswegen, wie gehst du denn da jetzt vor, dass du mit den Themen, die du platzieren möchtest, wo du kommunikativ eben auch Aufklärung oder auch ja, Wissenstransfer leisten möchtest, deine verschiedenen Zielgruppen zu erreichen mit diesen Themen, gerade auch vielleicht die Jüngeren, ne, die Studenten.
Ja, also da ist zu sagen, wir bewegen uns eigentlich in der Kommunikation bei Munich Aerospace relativ stark innerhalb unseres Ökosystems, das heißt innerhalb der Luft- und Raumfahrtbranche. Das heißt, ich muss jetzt nicht so stark Wissenschaftskommunikation in dem Verständnis betreiben, als dass ich permanent als Übersetzerin fungieren muss. Das heißt, unser Hauptkanal, um es jetzt exemplarisch darzustellen, ist jetzt LinkedIn. Und unsere Community, das sind jetzt nicht sage ich mal, ihr zwei. Also wäre schön, wenn ihr uns auch folgt. Aber vorwiegend sind es tatsächlich Ingenieure, Professoren, Studierende, die schon so ein gewisses Grundverständnis natürlich haben. Das heißt, es gibt sicherlich wissenschaftliche Einrichtungen, die viel stärker noch den Übersetzer spielen müssen, als ich es jetzt zum Beispiel tun muss. Aber wir haben zum Beispiel auch ein ganz spannendes Format entwickelt, mit dem wir genau das erzielen möchten, also das Awareness- und PR-Problem ein Stück weit zu beseitigen. Wir haben auch einen Podcast ins Leben gerufen, der nennt sich Startklar, Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Und da ist unsere Zielgruppe eben eigentlich nicht wirklich jetzt unsere Community aus der Luft- und Raumfahrtbranche, sondern wirklich Herr und Frau Meier, wie man in Österreich so schön sagt, wo wir solche Themen, die ich jetzt auch schon angesprochen habe, Tiers, also Sender an Tieren anzubringen, Weltraummüll, Spaceports, also quasi Startrampen für Raketen, also all diese Dinge für ein Nicht-Fachpublikum erklären. Sind natürlich alle herzlich eingeladen, sich den Podcast mal da mal reinzuhören. Ist wirklich super. Wir haben da sehr, sehr spannende Gäste und versuchen eben mit dem Podcast da auch wirklich Übersetzer zu spielen und die Themen anschaulich und einfach zu transportieren.
Den verlinken wir natürlich sehr gerne in unseren Shownotes, damit da auch jeder mal hingucken kann.
Sehr, sehr gerne. Und da habe ich zum Beispiel, das ist vielleicht auch ganz interessant, da haben wir uns natürlich auch überlegt, okay, wie können wir den Podcast bekannter machen. Also wir sind da noch dabei, der ist ja auch relativ neu. Wir haben jetzt erst die 5. Folge und da hat ein Kollege aus unserem Team eine ganz tolle Idee, die möchte ich gerade gern mal hier als Beispiel nennen. Und zwar hatte der die Idee, Campus Ambassadors zu installieren. Der Kollege, der kommt jetzt auch gerade erst von der Uni. Und der kannte dieses Instrument, dass man Studenten, die ja in der Regel auch oft wirklich super engagiert sind und super fürs Thema brennen, dass man die zum Botschafter quasi erkürt. Und wir haben jetzt an der, ich glaube, an der LMU, an der TU und ich glaube sogar auch an der Hochschule München und so, haben wir jetzt jeweils ein, zwei Botschafter, die einfach so nett sind und in ihre WhatsApp-Gruppen, das weiß ich, also wie kommst du sonst in so eine WhatsApp-Gruppe rein? Geht ja nicht, ja. Und genau, wir laden die halt im Gegenzug dann mal zu einer Veranstaltung ein, die sie kostenlos besuchen dürfen oder kriegen Goodies von uns. Sie dürfen es natürlich im Lebenslauf schreiben. Also das finde ich eine super coole Idee, die unser Kollege da hatte und das funktioniert hervorragend. Also wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung planen und wir posten die jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, dann läuft das super. Aber wenn das dann der eine Student noch in der WhatsApp-Gruppe postet, dann merkt man, okay, wow, jetzt hat er das gepostet und das finde ich echt ein sehr cooles PR-Tool, diese Campus Ambassadors.
Meinst du, bei dir war es auch ein Vorteil oder ist es immer noch ein Vorteil, dass du selbst auch ein bisschen branchenfremd bist, um die Branche auch an Herrn und Frau Meier etwas, also die dann auch näher zu bringen? Ist das ein Vorteil für dich, würdest du sagen?
Ich denke schon. Denn wenn ich jetzt selbst Ingenieurin wäre, dann würde ich ja ganz, ganz viel voraussetzen an Wissen, das man halt einfach nicht voraussetzen kann. Und man muss aber dazu sagen, unser 10-köpfiges Team besteht, würde ich jetzt mal sagen, so Hälfte aus Leuten vom Fach und nicht, also die Projektmanagerinnen, gerade meine Kolleginnen, die eben Projekte an Land ziehen oder eben leiten, die sind auch großteils branchenfremd. Und ja, also ich denke schon, dass das auch wirklich ein Vorteil sein kann für eben gewisse Aufgaben.
Du meintest ja vorher, was die Kommunikation betrifft und diese Übersetzerrolle, dass ihr ja schon hauptsächlich zumindest in diesem Ökosystem unterwegs seid, wo ihr gar nicht so viel Transfer habt. Aber wie du jetzt ja, es gibt eben diesen Podcast, ne, der ja eben doch für uns Laien versucht, viel zu übersetzen. Und das, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir hatten ja kurz schon mal über die Medien, ne, und deine positiven Erfahrungen, die du mit Journalistinnen und Journalisten jetzt in deiner neuen Funktion in der Branche der Luft- und Raumfahrt hast gesprochen. Wie ist denn da so der Wissensstand? Also ist das dann, muss man sich das so vorstellen, wahrscheinlich je nach Medium, ne? Wenn du jetzt zu den Zeitungen, zu den überregionalen Tageszeitungen mal schaust, da kann ich mir jetzt vorstellen, da ist wahrscheinlich schon ein gewisser Wissensstand da, aber trotzdem hast du dann auch eine Übersetzungsrolle oder bist auch in einem gewissen Übersetzungsgrad aktiv. Magst du uns nochmal was über die Stakeholder-Medien ein bisschen nochmal Einblick geben?
Sehr gerne. Also meine Erfahrung bis jetzt ist die, dass die großen Titel, also die großen Zeitungen, sehr wohl eben Fachjournalisten haben. Also es gibt da, ich habe das alles recherchiert und ich würde mal sagen, pro großes Medium, und da rede ich jetzt wirklich von der Welt, vom Spiegel, von der Wirtschaftswoche, Handelsblatt, FAZ, SZ, also wirklich die großen, da habe ich eigentlich überall so, sagen wir mal, 2 bis 4 Journalisten recherchieren können, die wirklich auf Luft- und Raumfahrt auch spezialisiert sind. Und die habe ich alle persönlich kontaktiert und da war wirklich die Resonanz sehr, sehr positiv. Man kennt es ja, oder ich kenne es noch aus der Privatwirtschaft, wenn man da mal einem Journalisten aus dem Handelsblatt schreibt und man den nicht kennt, dann erhält man verständlicherweise vielleicht auch gar keine Rückmeldung. Und da war es jetzt in dem Fall so, dass ich wahrscheinlich zum einen dem Thema geschuldet, aber eben auch unserer Situation, dass wir ein unabhängiger Verein sind, erhielt ich wirklich sehr, sehr positives Feedback. Und ich kann jetzt auch noch ein Beispiel herausgreifen. Wir, glaube ich, kommen da noch ein bisschen auf unsere ganz, ganz große Konferenz zu sprechen, Ende März, dem Munich Space Summit. Da bin ich auch relativ frühzeitig an den Bayerischen Rundfunk herangetreten. Und da ist jetzt so eine tolle Zusammenarbeit auch entstanden. Also Zusammenarbeit in dem Sinn, dass mein Chef jetzt zu einem Fernsehpanel sogar eingeladen ist, mit wirklich ganz, ganz, also wirklich hochrangig besetzt. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die ich jetzt aus der Privatwirtschaft nicht unbedingt so kenne, dass man da jetzt beim Bayerischen Rundfunk zu einem TV-Panel eingeladen ist. Also das ist schon... Ja, das macht auch wirklich total Spaß und ist extrem motivierend, das zu beobachten. Und tatsächlich habe ich auch im Vorgespräch schon erwähnt, ich habe, das finde ich einfach eine lustige Anekdote, weil doch in der PR-Branche immer über dieses Nachfassen diskutiert wird. Darf man nachfassen? Haben Sie die Pressemitteilung erhalten? Und wie schaut's aus und so? Und also in meiner Wahrnehmung heißt es eigentlich immer so, bloß nicht. Ja, da nervt man die Journalisten, was ich auch ein Stück weit bestätigen kann. Oder ich habe das jetzt auch nicht so arg praktiziert, dieses Nachfassen. Aber ich habe tatsächlich von einer sehr, sehr großen Zeitung, von einem Redakteur, einem wirklich ganz, ganz tollen Fachjournalisten, schwarz auf weiß, die Rückmeldung bekommen. Liebe Frau Michel, vielen, vielen Dank fürs Kontaktieren. Und wenn Sie mal ein wichtiges Thema haben, bitte unbedingt nachfassen, wenn ich nicht reagiere. So als kleine Anekdote am Rande.
Ja, das ist sehr schön, ne? Weil es kommt einfach auf die Relevanz an. Wenn es relevant ist, dann ist es auch für die Journalisten wichtig, glaube ich.
Genau.
Man muss ja auch sagen, es passiert ja gerade so ein bisschen ein Wandel, der vielleicht auch in diese mediale Darstellung oder eben die Wichtigkeit, die hier hineinspielt, kann ja sein. Nämlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist es ja auch, ich als Außenstehende kann das ja auch ein bisschen beobachten, dieser Trend hin von der klassischen, eher staatlichen Raumfahrt hin eben zu diesen vermehrt privaten Newspace-Akteuren.
Ganz genau.
Ihr habt da ja auch in München zum Beispiel ESA Aerospace.
Ganz genau.
Und wenn du jetzt sagst, dieser Wandel würde der, vielleicht trägt das ja auch ein bisschen zu dem Umstand bei, dass die mediale Darstellung, dass es interessanter wird. Und vielleicht wirkt sich das ja auch ein bisschen auf die Branche aus. Merkst du das auch?
Ja, also das, wie gesagt, ich verliere ja zunehmend den Blick von außen, ja, weil ich immer mehr da jetzt hineinwachse. Aber noch, glaube ich, habe ich den Blick von außen und mir kommt schon vor, vielleicht ist es auch meine selektive Wahrnehmung, aber seit einem Jahr, ich höre auch im staatlichen Radio oder halt bei im Bayerischen Rundfunk, wie du sagst, ESA Aerospace, Raketenstart, nein, Raketenstart verschoben oder was weiß ich, irgendwelche regionalen Unternehmen, die jetzt von der Automotive-Industrie in Richtung Luftfahrt oder auch Defense sich entwickeln. Dann das ganze Drohnenthema. Also ich weiß nicht, entweder ist es meine selektive Wahrnehmung, aber mir kommt wirklich vor, dass das wirklich zunimmt in der Berichterstattung und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich die Redaktionen dann auch ihr Wissen ausbauen. Ich habe jetzt vor kurzem, gerade vor 2 Wochen, mit einem ganz netten, jungen Journalisten vom MDR telefoniert, der mir auch gesagt hat, ja, so quasi, er steht jetzt am Anfang seiner beruflichen Laufbahn und möchte sich unbedingt im Bereich Luft- und Raumfahrt weiterentwickeln oder spezialisieren. Der wird jetzt auch zu unserem Summit kommen. Also da glaube ich schon, dass sich da viel tun wird, genau. Und weil du jetzt gerade das Thema New Space und ESA Aerospace angesprochen hast, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Mir wurde es auch so erklärt, wie du richtigerweise sagst, dass die Raumfahrt eigentlich ein sehr, ja, sehr traditionelles und eher auch so ein bisschen schwerfälliges Thema war. Also man hatte die NASA und alles öffentlich und so weiter und die ESA. Und jetzt, wie du richtig sagst, hat so eine Kommerzialisierung da eingesetzt. Es gibt so wahnsinnig viele spannende Startups oder auch schon Scale-ups oder auch schon mittlerweile etablierte Unternehmen in dem Bereich. Und tatsächlich sitzen wirklich einige im Großraum München. Also Bayern ist da wirklich so ein Hub. Es gibt da noch im Raum Hamburg gibt es noch relativ viel Aviation, also Luftfahrt. Und in der Bodenseeregion gibt es noch relativ viel Luft- und Raumfahrt. Aber Bayern ist da wirklich deutschlandweit ziemlich weit vorne. Und da sitzen ganz, ganz spannende Unternehmen. Eines ist zum Beispiel der Exploration Company, hatte ich zuvor auch noch nie gehört, aber das muss man sich mal vorstellen. Die gelten wirklich international als unmittelbarer Wettbewerber zu SpaceX. Und zwar, wenn es darum geht, so ein Spacecraft zu entwickeln, was Cargo gewährleistet. Das heißt, also die Exploration Company, die arbeiten an einer Raumkapsel, die nennt sich Nix. Kann sich jeder gerne im Internet anschauen, finde ich super spannend. Das ist quasi so ein Spaceship, das dann an der ISS oder an einer Raumstation andockt, die Astronauten mit keine Ahnung was versorgt und dann fährt es wieder zurück zur Erde. Und SpaceX hat sowas natürlich schon viel länger. Das ist die Dragon-Kapsel oder wie die auch immer heißt. Und das muss man sich vorstellen. Das ist jetzt wirklich ein bayerisch-französisches Start-up. Das sitzt hier in Planegg und das entwickelt so eine Kapsel, die international mit dieser Dragon-Kapsel von SpaceX konkurriert. Das finde ich einfach super spannend. Und das, glaube ich, sind dann einfach auch Themen, die medial aufgegriffen werden immer mehr.
Der regionale Bezug war das, oder?
Genau.
Ja, aber eben auch das Thema Zusammenarbeit. Ich glaube nämlich, dass da auch tatsächlich sehr viel oder könnte ich mir vorstellen, die überwiegende Mehrheit der New Space Akteure auch Kooperationen von mehreren, manchmal sogar eben wieder jetzt das Beispiel von dir, länderübergreifende Zusammenarbeiten sind. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch wichtig und es geht auch nicht ohne. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal abschließend zu dem, du hast es ja schon mehrmals genannt, zu diesem großen, großen Event von euch ausgerichtet, dem Munich Space Summit. Magst du da vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen, wann der stattfindet, wer da zusammenkommt und warum der eigentlich so auch wirklich wichtig ist, jetzt aktuell
Sehr
gerade?
gerne, sehr gerne. Genau, also der Munich Space Summit, das ist, kann man sich eigentlich vorstellen, ist eine Konferenz, die über eine Woche sich erstreckt hier in München. Und die richten wir nicht alleine aus, sondern gemeinsam mit dem DLR, also mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Universität der Bundeswehr München. Die Universität der Bundeswehr München, die hat schon seit 20 Jahren einen Summit oder eben auch eine Konferenz zum Thema Satellitennavigation. Und wir als Munich Aerospace haben vor ein paar Jahren mit einem Format gestartet zum Thema New Space, was wir gerade kurz beleuchtet haben, also die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Und jetzt hat man sich überlegt, dass man diese beiden Events zusammenfügt. Und jetzt entsteht eben in diesem Jahr erstmals eine einwöchige Konferenz, die zum einen in der ersten Wochenhälfte diese ganzen New Space-Themen behandelt und in der zweiten Wochenhälfte die Satellite Navigation Themen. Und da passiert jetzt gerade sehr viel an Vorbereitung logischerweise für diese Konferenz. Und da erhoffe ich mir natürlich auch, bin schon fleißig dabei, im Journalisten einzuladen. Und da hoffen wir natürlich dann auch über Berichterstattung, idealerweise natürlich auch vielleicht im Vorfeld der ein oder andere Hinweis, aber da wird es dann natürlich schon schwierig, weil auch wenn wir unabhängig sind, ist natürlich ein Hinweis auf eine Konferenz in den Medien, hat natürlich immer einen werblichen Charakter, aber auf jeden Fall, genau, machen wir da gerade kräftig PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und da ist es auch wieder so, wir sind ja selbst ein Forschungsnetzwerk und weil du gerade das Thema Kollaboration und Zusammenarbeit, auch internationale Zusammenarbeit angesprochen hast, das ist auch ein ganz, ganz spannender Baustein jetzt meines Jobs, dass wir mit sehr, sehr vielen anderen Netzwerken, Einrichtungen, Clustern, Vereinen in Austausch stehen und zusammenarbeiten. Also wenn ich jetzt bei Serviceplan war, dann war das Serviceplan und fertig. Da habe ich jetzt nicht mit Jung von Matt oder Scholz and Friends zusammengearbeitet und ausgetauscht hat man sich schon gar nicht, außer man hat sich vielleicht zufällig am Abend getroffen. Aber in meinem jetzigen Job ist es so, dass wir wirklich mit auch mit Space-Konferenzen in Frankreich, in Italien, in Portugal oder Brüssel, Entschuldigung, nicht Portugal, Brüssel, dass wir da in Austausch sind und uns gegenseitig unterstützen. Die promoten dann unsere Konferenz, wir promoten ihre Konferenz. Also da ist sehr viel Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit.
Jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Ende unseres Podcasts heute. Und ehrlicherweise, so spannend, wie ich heute die Frage, die ich gleich stelle, finde, habe ich sie selten gefunden. Wir stellen dir jetzt nämlich unsere Game-Changer-Frage. Claudia, gibt es für dich ein Tool, ein Erlebnis, ein Produkt, vielleicht auch einen Menschen, eine Begegnung, eine Methodik, die das für dich in deiner letzten Zeit, vielleicht aber auch schon länger, ein echter Gamechanger war?
Ich habe mir tatsächlich einige Gedanken über diese Frage gemacht, weil ich jetzt nicht tatsächlich aus mir ist jetzt nicht herausgeschossen, ja, das war's. Ich kann die Frage jetzt nicht mit einem eindeutigen Ja beantworten. Wie wahrscheinlich es jedem von uns geht, ist natürlich ChatGPT und die KI schon eine wahnsinnige Erleichterung und eine tolle Ergänzung in der täglichen Arbeit, sei es als Übersetzungshilfe, sei es als Sparringspartner für Recherchegrundlagen. So muss ich schon sagen, dass ich das sehr, sehr gerne nutze. Tatsächlich auch immer noch etwas skeptisch, muss ich sagen. Also ich sehe es immer so ein bisschen differenziert auch, aber nutze es sehr viel und sehr gerne. Ansonsten über die Gamechanger-Frage, ja, ist für mich wirklich sehr, sehr neu und wahnsinnig wertvoll diese Netzwerkarbeit, also dieser Austausch mit anderen Vereinen, was ich jetzt gerade vorher nochmal angesprochen habe, es ist da nicht so eine Konkurrenz, sondern wie gesagt, in der Privatwirtschaft hast du ja eigentlich eher so dein nichts nach außen tragen oder eher man hütet seine Geheimnisse und jetzt in dem Job, in dem ich jetzt bin, ist einfach also wir sind auch in so einem international übergreifenden Programm, das nennt sich Global Aerospace Campus. Da sind wir auch drinnen, also den haben wir sogar ins Leben gerufen, wo wirklich aus 7 Regionen von der ganzen Welt, das geht von Südafrika bis Amerika, über Asien, wo einfach Austausch stattfindet. Und das finde ich so unglaublich wertvoll, wenn man einfach den Zugang hat zu diesem Wissen und zu diesen Netzwerken und einfach mal, hey, habt ihr da einen Speaker für uns oder hey, könnt ihr das mal posten für uns oder hey, wie macht ihr denn das? Also das finde ich einen extremen Mehrwert, diese Netzwerkarbeit. Das ist wirklich schon so ein bisschen, könnte ich eher so in Richtung Game Changer benennen.
Das gibt einem auch nochmal eine ganz andere Motivation, das beflügelt auch so ein bisschen, oder?
Absolut, ganz genau, wie du sagst. Also genau so ist es, ja. Und zum Thema Beflügeln vielleicht auch noch, was mir auch in der Vorbereitung auf das Gespräch noch so bewusst geworden bin. Klar, ich bin jetzt eben erst knapp ein Jahr im Job und da sagt man ja immer, da ist man noch motiviert. Aber was ich wirklich wahnsinnig toll finde, ist, dass ich ja zum einen, eben ist es meine Aufgabe, Munich Aerospace als eben Verein und was wir tun und was wir anbieten, bekannter zu machen und Sichtbarkeit zu schaffen. Zum anderen aber eben auch das ganze Awareness-Thema grundsätzlich. Also ich habe schon das Gefühl, ich kann dazu wenigstens ein Stück weit beitragen oder unser gesamtes Team, Aufmerksamkeit für die Branche zu schaffen, ein bisschen aufzuklären, ein bisschen ja den Leuten näher zu bringen, was passiert denn da? Und das ist für mich nochmal so ein zusätzlicher Sinn.
Ja,
das finde ich echt total schön. Mhm. Genau. Und man sucht ja auch immer irgendwie so nach dem Sinn. Und das finde ich wirklich total schön, dass ich da, auch wenn es vielleicht nur minimal ist, ich hab einfach das Gefühl, ich kann da einen Beitrag leisten und das finde ich sehr motivierend.
Danke, liebe Claudia, für deine, ja, wie ich finde, sehr offenen und ehrlichen Worte und die, ja, die vielen Insights, die du Marissa und mir hier gegeben hast. Und
Sehr gerne.
ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen über die Luft- und Raumfahrtbranche, dass hier gerade echt super Spannendes passiert und aber auch ein super spannendes Terrain gleichzeitig für die Kommunikation deswegen für dich hier sich aufgetan hat. Und ja, ich glaube, das, was ich auch noch jetzt abschließend, was bei mir nachhallen wird, ist sicherlich dein Gamechanger, das Netzwerk, ne? Der Austausch, wie wichtig das eigentlich ist und wie nicht selbstverständlich leider. Und deswegen umso wichtiger, dass auch wir grundsätzlich, egal welche Branche, diesen Austausch und dieses Netzwerken viel mehr fördern und einfordern vielleicht sollten als Konkurrenz- und Silo-Gedanken. Danke, liebe Claudia. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.